Friedliche Revolution. Detektor FM erinnert an die Montagsdemonstrationen vor 25 Jahren.
Die Mauer war Symbol unseres Unglücks und bitterste Wirklichkeit eines menschenverachtenden Regimes. Diesen Satz hat der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse 10 Jahre nach dem Mauerfall in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag gesagt. In diesen Tagen feiert Deutschland 25 Jahre, also schon ein Vierteljahrhundert, friedliche Revolution. Wolfgang Thierse ist von Anfang an dabei gewesen. Im Oktober 89 ist er dem Neuen Forum beigetreten, 1990 dann für die SPD in die erste frei gewählte Volkskammer eingezogen. Was sich seitdem verändert hat, wie er die friedliche Revolution erlebt hat und was aus der deutschen Einheit geworden ist, darüber sprechen wir mit dem Bundestagspräsidenten außer Dienst, Wolfgang Thierse. Guten Morgen, Herr Thierse.
Ja, guten Morgen.
Was bedeutet denn der 9. Oktober 89 für Sie persönlich?
Es war der Höhepunkt in der Herbstrevolution und wahrscheinlich auch der Wendepunkt, denn in den Tagen vorher, man erinnere sich an die Fluchtwelle, die Besetzung der Botschaften in Prag und Warschau, die Ausreise, die Aktionen, die Demonstrationen in Plauen, auch die Montagsdemonstrationen in Leipzig, dann den 7. Oktober in Berlin, den Staatsfeiertag. Da wurden im Prenzlauer Berg rund um die Gethsemane-Kirche Menschen verprügelt und verhaftet. Und dann der 9. Oktober. Man konnte ahnen, es werden noch mal mehr Menschen auf die Straße gehen und die Spannung war riesengroß. Was wird da passieren? Schlägt die Polizei, die Kampfgruppen, schlagen die rein und wird es ein blutiger Montagabend und ein friedlicher? Und als dann nachts die Meldung via Westradio kam, es ist keine Gewalt passiert. Das war eine Erlösung. Es war eben das Wunder von Leipzig.
Wie haben Sie den Tag damals erlebt? Sie waren wahrscheinlich in Berlin?
Ich war in Berlin und man war unsicher, man wartete, was wird da passieren? Man hatte ja keine Ahnung. Immer noch hatten wir, wie viele andere DDR-Bürger, Angst, dass vielleicht eine chinesische Lösung es auch in der DDR geben wird, so wie auf dem Tiananmen-Platz damals ein Blutbad angerichtet worden ist gegen die Demonstranten. Und als dann, wie gesagt, die Nachricht kam, es ist friedlich abgelaufen und es waren sage und schreibe 70.000, dann war das fast wie ein, man atmete tief durch.
War das eine Befreiung?
Es war eine Art von Befreiung, obwohl man natürlich noch nicht genau sicher sein konnte, wie es weitergehen wird. Das ist erst im Rückblick wird klarer, welche Bedeutung dieser Montag in Leipzig hatte. Aber damals war es ein ganz wichtiger Vorgang. Es ist keine Gewalt passiert. Der Ruf, keine Gewalt, wir sind das Volk, er war erfolgreich.
Mit welchen Gefühlen haben Sie denn damals dann den Herbst 89 erlebt? Also diese Mischung aus Angst und irgendwie Hoffnung haben Sie ja schon beschrieben, aber wie ging es Ihnen persönlich im Herbst 89, dann in den Tagen danach vielleicht auch?
Also es waren ja ganz zwiespältige Gefühle. Man erlebte die Berichte über die Ausreisewelle. Auch Bekannte rannten weg und man verstand das gut, dass Menschen die DDR verließen und war zugleich bitter traurig darüber und dachte, es können doch nicht alle weglaufen, es müssen doch ein paar anständige, tapfere in diesem Lande bleiben, um dieses Land zu verändern. Das war das zwiespältige Gefühl. Und wenn ich mich daran erinnere, ich war nicht selber dabei, aber ich erinnere mich an das Fernsehbild, dass bei einer kleinen Demo in Berlin junge Männer das Schild hieß, wir bleiben hier. Und das war plötzlich wie eine Drohung und man sich dachte, Donnerwetter, in einem Gefängnis ist das lächerlich, eine solche Losung. Aber in dem Moment, wo so viele Menschen das Land verließen und dann andere sagten, wir bleiben hier, weil wir dieses Land verändern wollten, war das eine politische Botschaft. Also ich erinnere mich an den Zusammenhang zwischen denjenigen, die das Land fluchtartig verließen und denjenigen, die dieses Land verändern wollten. Beides gehört zusammen und dass dann in den Monaten September, Oktober immer mehr Menschen ihre Angst überwunden haben. Und Angst ist gewissermaßen die halbe Macht der Diktatur. Und das galt ja auch für mich, dass man dann plötzlich sah, jetzt gibt es vielleicht die Chance, dieses Land zu verändern, eine Chance, die wir in den Jahrzehnten vorher nie wirklich gesehen haben, die es auch nie gab. Jetzt merkte man, in Moskau ist eine andere politische Führung. Die geben nicht den Befehl zu schießen. Die lassen vielleicht die Entwicklung frei laufen, auch in der DDR. Das war das Aufregende, das Unsichere, das Angstüberwindende im Herbst 89.
Hier ist Detektor FM mit dem Thementag Friedliche Revolution und wir haben gerade schon mit Herrn Thierse über seine persönlichen Ereignisse im Jahr 1989 und seine Erlebnisse und Gefühle gesprochen. Herr Thierse, wenn Sie heute zurückschauen, wie bewerten Sie denn den Übergang von der DDR in das vereinte Deutschland?
Nun ja, es ging alles viel schneller, als wir erwartet hatten, vermutet hatten, vielleicht auch geplant hatten. Die Ungeduld der DDR-Bürger, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen wir. Der Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft, die außenpolitische Ungewissheit, all das erzeugte einen unerhörten Beschleunigungsdruck, sodass dann eben zwischen Oktober 89 und dem Oktober 90, also ein knappes Jahr, und dann war die staatliche Vereinigung vollzogen, also ein atemberaubend schnelles Tempo, das sind eben revolutionäre Umstände, darin freie Wahlen, eine neue Volkskammer, Verhandlungen zwischen der frei gewählten DDR-Regierung und der Bundesregierung über Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, den Einigungsvertrag, vieles andere. Also das war ein fantastisches, ein abenteuerliches, ein dramatisches Jahr, und ich bin heute noch erstaunt, in welchem Ausmaße ich daran beteiligt war. Also es ist ein bisschen auch im Rückblick etwas Wunderbares, denn es war nicht alles langfristig geplant, es war nicht vorhersehbar, es sind auch viele Fehler passiert, all das gehört dazu, aber es ist ein erstaunlicher und ein wunderbarer Vorgang gewesen.
An so einem Tag wie heute muss man aber natürlich auch über die von Ihnen angesprochenen Fehler sprechen. Wo würden Sie denn sagen, heute 25 Jahre später liegen die größten Probleme zwischen Ost und West?
Also natürlich sehen wir bei allen Erfolgen, die ja wirklich sichtbar ist, man braucht nur durch die Straßen und Plätze unserer Städte gehen, Leipzig ist ein schönes Beispiel dafür, wie viel positiv sich verändert hat. Aber trotzdem ist ja sichtbar, dass es immer noch ökonomische Unterschiede gibt, auch soziale Unterschiede. Die ostdeutsche Wirtschaft ist im Durchschnitt immer noch nicht gleich leistungsstark wie im Westen. Das Steueraufkommen ist niedriger, die Löhne und Gehälter sind niedriger, es gibt Unterschiede bei den Renten. All das ist noch sichtbar, trotz aller Anstrengungen und auch aller positiven Entwicklungen. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende dieses Weges. Die innere Einheit ist noch nicht vollständig vollzogen, weder ökonomisch noch sozial, und vermutlich auch mental, kulturell ist sie noch nicht vollzogen. Aber das sage ich ohne Schuldzuweisung, sondern ich sage, das ist eben eine Aufgabe, die wir noch vor uns haben. Wir brauchen auch noch eine ganze Reihe von Jahren gesamtdeutsche Solidarität.
Hätten Sie damals gedacht, dass es so lange dauert, dass es länger als 25 Jahre dauert?
Das konnte sich keiner vorstellen. Es war mir nur klar, dass Helmut Kohl leichtsinnige Versprechen abgegeben hat, indem er gesagt hat, das wird alles schneller gehen, die blühenden Landschaften kommen bald, es wird ohne Schmerzen gehen und ohne Opfer. Das alles ist so nicht gewesen, auch wenn inzwischen mancherlei Landschaft blüht. Aber es hat alles viel länger gedauert, als Helmut Kohl versprochen hat, als allzu viele glauben wollten. Und selbst ich, der eher etwas skeptischer war über den Ablauf der Dinge, hatte natürlich keine genaue Vorstellung, wie lange das alles dauern könnte.
Denken Sie, dass es nochmal 25 Jahre braucht, bis es wirklich zusammengewachsen ist?
Nein, das glaube ich nicht. Der Generationenwechsel verändert ja. Und wenn Sie daran denken, in den vergangenen 25 Jahren sind, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ungefähr 4 Millionen DDR-Bürger in den Westen gewandert. Das ist traurig, schmerzlich, das tut weh. Aber es sind eben mehr als 2,5 Millionen Westdeutsche in den Osten gegangen. Und dann denke ich, wenn man diese Zahlen sieht, entsteht da eine neue deutsche Mischung in West wie in Ost. Und auf die kann man doch auch Hoffnungen setzen, wie man auch darauf vertrauen kann, dass die jüngeren Leute nicht mehr so mit den Belastungen der Vergangenheit versehen sind, wie wir das sind. Die sind nicht geprägt durch die Spaltung, nicht geprägt durch DDR-Geschichte, auch nicht geprägt durch Bitterkeiten und Enttäuschungen, sondern die sind hoffentlich voller Elan, die Zukunft gemeinsam gestalten zu können.
Das sagt der ehemalige SPD-Politiker Wolfgang Thierse. Er hat die deutsche Wiedervereinigung aktiv begleitet. Was sich seitdem verändert hat, wie er die friedliche Revolution selbst erlebt hat und was aus der deutschen Einheit geworden ist, darüber haben wir mit ihm gesprochen hier bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank, Herr Thierse, für das Gespräch.
Einen schönen Tag in Leipzig.
Guten Abend, Herr Lammert.
Hallo, ich grüße Sie.
Am Dienstag, den 10. Oktober 1989, sind in der ARD Bilder von den Demonstrationen am 9. Oktober gelaufen. Wissen Sie noch, wo und wie Sie diese Bilder erlebt haben?
Nein, da müsste ich jetzt ein Erinnerungsvermögen vortäuschen, das ich so genau nun doch nicht habe. Natürlich hat man die Bilder dann vor allen Dingen auch hinterher immer wieder gesehen, aber wann ich sie wie zeitnah zum ersten Mal gesehen habe, daran habe ich keine genaue Erinnerung.
Wie intensiv hat man den Herbst 1989 in der DDR als Parlamentarier der Bundesrepublik denn eigentlich verfolgt? Fing das dann mit diesem 9. Oktober an oder waren Sie da bereits zuvor sensibilisiert?
Nein, wenn mich meine Erinnerung da nicht im Stich lässt, fing es spätestens eine Woche früher an. Denn die Demonstration am 2. Oktober hatte ja schon eine weitere explosionsartige Zunahme der Teilnehmer. Und nach meiner Erinnerung ist damals noch einer breiteren Öffentlichkeit die Eigendynamik einer Entwicklung aufgefallen, die dann ja auch folgerichtig am 9. Oktober zu einem Höhepunkt führte. Und deswegen bin ich auch versichert, dass ich wie viele andere auch schon wegen der Erfahrungen der vorhergehenden Montagsdemonstrationen mit großer Spannung auf die Zahl der Teilnehmer und den Verlauf der Demonstrationen am 9. Oktober gewartet habe. Und das ist ja spätestens von diesem Termin an auch ein Gegenstand breiter Berichterstattung in den westdeutschen Medien gewesen.
Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie und viele andere da schon sensibilisiert waren und hingehört und hingeschaut haben. Wie war das denn im Oktober 89 für den, sage ich mal, Otto-Normalverbraucher im Ruhrgebiet, den Durchschnittsbürger? Hat den das auch schon bewegt, was da in der DDR passiert zu dieser Zeit?
Ja, jetzt müsste ich eigentlich wiederholen, was ich gesagt habe. Wie immer ist das Interesse an Ereignissen nicht bei allen gleich hoch und bei manchen entwickelt es sich früher und bei manchen später. Aber meine Erinnerung ist die, dass das Interesse nicht erst mit dem 9. Oktober begonnen hat, sondern am 9. Oktober schon vorhanden war, weil es in den davorliegenden Wochen diesen deutlichen wöchentlichen Zuwachs von immer mehr Demonstranten und immer größerer Entschlossenheit auch mit Blick auf die politischen Forderungen gegeben hatte.
Wenn Sie heute zurückschauen, wie bewerten Sie denn die demokratische Wirkung dieses Herbst 1989? Haben wir seitdem je wieder so viel demokratisches Engagement in Deutschland erlebt?
Naja, das ist ein bisschen jetzt auch die Schwierigkeit, ganz unterschiedliche Vorgänge miteinander zu vergleichen. Auch was den Rang der jeweiligen Fragestellungen angeht. Wir haben beispielsweise vor ein paar Jahren eine monatelange leidenschaftliche öffentliche Auseinandersetzung mit damit regelmäßig verbundenen Demonstrationen um den Bau eines Bahnhofs in einer Landeshauptstadt erlebt, bei der es mir schwer fällt, die beiden Ereignisse nicht nur mit Blick auf die Teilnehmerzahlen miteinander zu vergleichen, sondern was die Bedeutung des jeweiligen Anliegens angeht. Aber deswegen nochmal, das war sicher ein außerordentlicher Vorgang, nicht nur in der Geschichte der DDR, sondern überhaupt in der jüngeren deutschen Geschichte, der, wenn überhaupt, eher zu vergleichen ist mit den Entwicklungen, die es zu einem ähnlichen oder gleichen Zeitpunkt auch in Polen, in Ungarn, in der Tschechischen Republik gegeben hat und für die es auf deutschem Boden bis dahin eigentlich keine vergleichbaren Beispiele gab.
Trotz der schwierigen Vergleichbarkeit ist ja nichtsdestotrotz so ein bisschen als Tendenz ablesbar, dass heute, 25 Jahre später, die Bevölkerung unter Umständen, Sie haben Stuttgart 21 als Gegenbeispiel erwähnt, aber für ihre politischen Forderungen und vor allem ihre Kritik nicht mehr so leicht auch auf die Straße geht oder sich laut dafür engagiert, als es damals zum Beispiel in diesem Herbst 89 passiert ist.
Ja, das ist aber doch leicht erklärbar. Es macht ja mehr als einen kleinen Unterschied aus, ob man die Voraussetzungen für persönliche Freiheit und politische Selbstbestimmung herstellen will und damit gewissermaßen die Geschäftsgrundlage des Zusammenlebens oder ob es um den Einsatz für ein konkretes Anliegen oder meinetwegen auch gegen ein bestimmtes Anliegen, den Bau von Flughäfen oder Bahnhöfen oder Kraftwerken oder was auch immer geht. Und das nach Durchsetzung dieses zentralen Anliegens der Klärung der Geschäftsgrundlagen, nämlich Freiheit und Selbstbestimmung, am Ende auch Wiederherstellung der deutschen Einheit, sich für die jeweils einzelnen Anliegen nicht mehr ein gleiches Maß an Leidenschaft und offenkundig auch nicht gleiche Zahlen mobilisieren lassen. Das finde ich nun nicht weiter erstaunlich.
Gibt es denn noch etwas, was Sie von diesem Geist von 1989, von dieser Leidenschaft auch heute noch wünschen würden, auch gerade als Bundestagspräsident?
Selbstverständlich genau diese Grundeinstellung, dass die Regelung unserer eigenen Angelegenheiten auch unsere eigene Verantwortung ist und dass weder Demokratie noch persönliche Freiheit naturgegeben sind, sondern dass sie erkämpft und gesichert und gewahrt werden müssen und dass sie, wie ja auch die Erfahrungen ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2014 zeigen, nicht ein für alle Mal und über jeden Zweifel hinaus gesichert sind.
Welche Ereignisse in diesem Jahr meinen Sie da ganz konkret mit?
Ja, wir erleben eine Entwicklung in einem Nachbarstaat der Europäischen Union, nämlich der Ukraine, die sich auf den Weg macht, ihre eigene Zukunft, auch ihre eigene politische Orientierung selbst zu entscheiden. und von dem großen östlichen Nachbarn Russland durch direkte und indirekte Formen politischer und militärischer Intervention daran B oder G hindert wird.
Norbert Lammert, Bundestagspräsident für die CDU und auch für alle Parlamentarier, glaubt also, dass man von dem Geist von 1989 durchaus etwas auch im Jahr 2014 im Kopf behalten sollte und vor allem dann, wenn man dorthin schaut, wo die Dinge, um die 1989 gekämpft wurde, noch nicht ganz realisiert sind. Vielen Dank, Norbert Lammert.
Keine Ursache. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.
Schon ein Vierteljahrhundert feiern die Bürger der Bundesrepublik Deutschland Anfang Oktober den Tag der deutschen Einheit. Seit fast 25 Jahren sind Ost- und Westdeutschland eine vereinte Republik. Aber noch heute werden die beiden Landesteile unterschiedlich wahrgenommen. Die Begriffe Ossi und Wessi sind noch längst nicht ausgestorben und der aktuelle Jahresbericht der Regierung attestiert Ostdeutschland einen merklichen Nachholbedarf bei der Wirtschaftskraft und den Löhnen. Ist der Prozess der Wiedervereinigung schon abgeschlossen? Wie es um die deutsche Einheit steht und ob in einigen Köpfen immer noch die Mauer existiert, darüber sprechen wir mit Jochen Staat. Er ist Projektleiter des Forschungsverbunds SED-Staat an der Freien Universität Berlin und Fachmann für innerdeutsche Beziehungen. Guten Tag, Herr Staat.
Guten Tag.
Auf dem Papier ist Deutschland seit Oktober 1990 wiedervereint, aber sind Ost- und Westdeutschland tatsächlich verschmolzen?
Ost- und Westdeutschland sind nicht verschmolzen und ich glaube, das wäre auch gar nicht wünschenswert, weil es Eigenheiten in den Regionen gibt, die es ja übrigens auch zwischen Nord und Süd in Deutschland gibt und keiner möchte, dass Schleswig-Holstein und Bayern verschmelzen. Es gibt eine eigene Geschichte der Länder in Gesamtdeutschland und es gibt eine eigene Geschichte der Gebiete, die früher die Bundesrepublik West und die DDR Ost waren. Die Angleichung von Ost und West ist aber meines Erachtens relativ weit vorangeschritten und es ist sehr, sehr vieles in der Zeit seit 1990 erreicht worden. Es gibt strukturelle Unterschiede, die aber auch nicht nur auf die Zeit seit 1990 zurückzuführen sind, sondern die mit der unterschiedlichen Wirtschaftskraft der Regionen in Deutschland zu tun haben und die wir zurückverfolgen können bis in die Zeit der Industrialisierung. Brandenburg beispielsweise und Mecklenburg-Vorpommern, diese Gebiete waren bereits lange vor der deutschen Teilung, lange vor dem Nationalsozialismus äußerst strukturschwache Gebiete.
Sie haben eben schon über die unterschiedlichen Strukturen in Ost und West gesprochen. Wo herrschen denn sonst noch die größten Unterschiede zwischen Ost und West?
Ich glaube, dass es eben Unterschiede in der Befindlichkeit der Generation gibt, die die Geschichte der beiden deutschen Staaten bewusst auf unterschiedlichen Seiten erlebt hat. Und wie es immer nach Systembrüchen in Deutschland war, gibt es eine stärkere Identifikation mit dem System nach dessen Verschwinden. Wenn Sie sich den Systembruch 1918 nach dem Kaiserreich angucken, werden Sie in der Generation der im Kaiserreich groß gewordenen die Stimmung, die Meinung, die Haltung finden, dass es unter dem Kaiser viel besser war als in der Republik. Das ist meines Erachtens eine Identifikation der eigenen Biografie mit der politischen Gegebenheit und Geschichte, die man erlebt hat, die im Nachhinein die negativen Seiten oft weniger hart bewertet, als das zu Zeiten der Fall war, als diese Systeme noch existierten. Ich halte das für einen ganz natürlichen Vorgang. Sie sehen das auch in anderen Ländern, wo es solche Veränderungen gegeben hat. Schauen Sie sich an, wie in Amerika, in den Vereinigten Staaten etwa, die Differenz nach dem Bürgerkrieg zwischen den Südstaaten und der Union über mehr als 100 Jahre angedauert hat und auch heute noch spürbar ist.
Das hat ja auch immer was mit dem eigenen Empfinden der Menschen zu tun. Würden Sie denn sagen, dass die empfundene Ungleichheit größer ist als die reale oder ist das alles gar nicht so schlimm?
Es gibt ohne Zweifel empfundene Ungleichheit, die weniger groß ist als die reale. Es gibt aber auch Dinge, die ich für unakzeptabel halte. Ich halte es beispielsweise für unakzeptabel, dass es nach wie vor unterschiedliche Lohn- und Gehaltsstrukturen zwischen Ost und West gibt. Dafür gibt es 25 Jahre nach der Wiedervereinigung keinerlei Gründe und Rechtfertigungen. Wenn man sich die Mittel, die geflossen sind aus dem Solidaritätszuschlag, aus den strukturstärkenden Zahlungen, die von West nach Ost gewandert sind, anschaut, so ist die Bundesregierung meines Erachtens gefordert, das alles auf den Prüfstand zu stellen und tatsächlich in dieser Frage zum Beispiel gleiche Bedingungen herzustellen.
Was ist denn das Schwierigste an diesem Wiedervereinigungsprozess?
Das Schwierigste ist ohne Zweifel, dass es in dem Gebiet der ehemaligen DDR einen erheblichen Prozentsatz von Personen gegeben hat und noch gibt, die in der Zeit des SED-Regimes Positionen begleiteten, wichtige Stellungen in der Verwaltung, in Institutionen, in Kultur und Wissenschaft eingenommen haben, die man durchaus als Verlierer der Einheit bezeichnen kann, weil sie ihre Position, ihr Ansehen, ihre Einflüsse nach 1990 verloren haben. Und das ist ein bestimmter mentaler oder auch weltanschaulicher Prozentsatz von Bürgern, die in die Vereinigte Bundesrepublik gekommen sind, die vermutlich nie mit diesem Prozess zufrieden sein werden und immer vor allem die Gründe suchen werden, warum die Wiedervereinigung oder wie sie es ja auch heute noch zum Teil nennen, der Anschluss ein Prozess war, der historisch negativ zu bewerten ist.
Sie haben gerade schon über die Verlierer der Einheit gesprochen, aber auch für die restlichen Bürger in der DDR hat sich ja mit dem Mauerfall nicht alles wirklich zum Guten verändert. Für sie wurde mit einem Schlag alles anders. Abertausende verloren ihre Arbeitsplätze. Sind Sie denn die Verlierer der Wiedervereinigung gewesen?
Sie sind auf alle Fälle jedenfalls nicht die Begünstigten der Wiedervereinigung. Man muss natürlich zu der Zahl jener, die Arbeitsplätze verloren haben, die in der DDR gesichert waren, subventionierte Arbeitsplätze, muss man natürlich sagen, die ein Teil dessen waren, was die DDR-Wirtschaft in einen solchen maroden Zustand gebracht hat, dass man nämlich Finanzierung von Arbeitsplätzen subventioniert hat, die wirtschaftlich gar nicht getragen haben. Das ist ohne Zweifel eine grundlegende Veränderung, die auch eine Veränderung des Verständnisses von Arbeit bedeutet hat. Man hat die DDR immer als Arbeitsgesellschaft bezeichnet, vor 1989, aber es war eben auch eine Gesellschaft, die ganz besondere Arbeitsbedingungen hatte, wie beispielsweise, dass Leute vom Arbeitsplatz weggehen konnten oder weggegangen sind, wenn es bestimmte Konsummittel zu kaufen gab am Vormittag. Also dass Zustände zum Teil herrschten, die eben für die westlichen Wirtschaftsvorstellungen in den Betrieben unvorstellbar sind. Das ist ein Prozess, der sich vollzogen hat und der natürlich für einen Teil zunächst oder auch in strukturschwachen Gebieten bis heute Nachteile gebracht hat. Man darf aber auch nicht vergessen, wie viele Menschen aus der früheren DDR bereits 1990 in westliche Gebiete, nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch europäische Länder geströmt sind und dort Arbeit und Auskommen gefunden haben. Wir haben über 1 Million Abwanderer im Jahre 1990-91.
Die deutsche Einheit, die ist jetzt insgesamt ein Vierteljahrhundert schon her. Ist denn die Wiedervereinigung Deutschlands auch beispielhaft für andere Länder?
Das ist ganz schwierig, das beispielhaft zu betrachten, wenn man die Situation in Korea sieht. Wir haben hier ständig Besuch von koreanischen Wissenschaftlern und Publizisten, die hierher kommen und sehen wollen, was kann man aus dieser deutschen Wiedervereinigung lernen. Man kann einiges daraus lernen für die Situation in Korea, denn Korea ist ja das letzte so geteilte Land aus dieser Geschichte der Blöcke, wie sie nach der Revolution 1917 in der Sowjetunion in Russland damals entstanden sind. Also man kann daraus einiges lernen, aber man kann vieles eben überhaupt nicht vergleichen mit der Situation in Korea, etwa die Möglichkeit von Menschen, sich zu besuchen, die es in Deutschland in der Zeit der Teilung gab, die Möglichkeit, das Westfernsehen zu sehen, die es für die DDR-Bürger bis auf wenige Ausnahmen gab, Westradio zu hören, der Austausch, der damals stattgefunden hat, selbst die Rentnerreisen in großem Maßstab, all das ist für Korea unvorstellbar. Was man beispielhaft lernen kann, ist einmal die Schwierigkeiten sich genau anzuschauen und die Fehler, die bei der Privatisierung des Staatseigentums in der DDR nach der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern gemacht worden sind, vorbereitend zu vermeiden, wenn es in Korea zu einer ähnlichen Situation käme.
Seit einem Vierteljahrhundert ist Deutschland auf dem Papier wieder vereint. Wie weit die Einheit in den Köpfen der Deutschen ist und ob dieser Prozess beispielhaft für andere Länder sein kann, darüber haben wir mit Jochen Staat gesprochen. Er ist Projektleiter des Forschungsverbunds SED-Staat an der Freien Universität Berlin und Experte für innerdeutsche Beziehungen. Herzlichen Dank, Herr Staat.
Gerne, danke, alles Gute.
Vor 25 Jahren sind die Menschen in Leipzig auf die Straße gegangen und für uns ist das Anlass, uns mit den Fragen der DDR-Zeit und der Nachwendezeit zu beschäftigen. Fragen nach der konkreten Arbeit des DDR-Sicherheitsapparats und nach der Aufarbeitung. Doch nicht wenige sagen auch, so langsam könnte es damit ja auch mal gut sein. Hubertus Knabe ist jemand, dessen Job es ist, sich mit dieser Frage und mit diesen anderen Fragen auseinanderzusetzen. Knabe leitet die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin. Ich sag schönen guten Tag, Herr Knabe.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Wie weit sind wir denn mit der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit aus Ihrer Sicht?
Das ist wie mit dem berühmten Glas Wasser. Ist es halb voll oder ist es halb leer? Wir haben, was die Überlieferung anbetrifft, die Dokumente des SED-Staates, ja doch die meisten Unterlagen gesichert. Wir haben vieles davon inzwischen ausgewertet. Es gibt zahlreiche Bücher über die verschiedensten Bereiche des SED-Staates. Alles das, was früher im Geheimen stattfand, ist doch nach und nach erforscht worden. Das ist ein großer Fortschritt, auch im Vergleich vielleicht mit dem einen oder anderen ex-kommunistischen Staat. Wo es schon etwas weniger positiv aussieht, ist der Bereich der Bestrafung der Verantwortlichen für diese Diktatur. Dort wurden zwar sehr viele Ermittlungsverfahren, nämlich insgesamt 100.000, eingeleitet, aber am Ende kam doch nur eine Handvoll von Funktionären wirklich ins Gefängnis. Zum Beispiel hier aus der früheren zentralen Stasi-Haftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen ist kein einziger der hier Beschäftigten jemals selber dann im Gefängnis gelandet für das, was er hier getan hat. Und das ist ein Bereich, wo man doch eher sagen muss, die Aufarbeitung ist gescheitert. Es gibt dann noch andere Bereiche, die hier auch immer eine wichtige Rolle spielen. Machen die alten Funktionäre einfach so weiter? Sitzen sie nach wie vor in ihren Ämtern oder hat es hier wirklich einen Austausch gegeben? Sind neue Leute, demokratisch gesonnene Leute in die Behörden oder auch in die Wirtschaft und in die Politik gegangen? Da ist die Bilanz etwas durchmischt. In den Parlamenten gibt es kaum belastete Funktionäre aus DDR-Zeiten. Wenn, dann kommen die aus den Reihen der Linkspartei, also einzelne ehemalige Stasi-Mitarbeiter, die dann im Parlament gelandet sind. In der Regierung Gott sei Dank nirgendwo. Dann kann man sagen, darunter in den Bereichen der öffentlichen Verwaltung ist es so ein Mix, sind doch eine ganze Reihe Leute da geblieben, andere sind entlassen worden. Also ein vielfältiges Bild.
Wie erklären Sie sich, dass das mit der Bestrafung nicht so konsequent durchgezogen wurde? Liegt das auch an den unterschiedlichen Rechtssystemen oder was ist Ihre Begründung dafür?
Ja, der Hauptpunkt ist eigentlich der, dass im Einigungsvertrag hier eine fatale Festlegung getroffen worden ist. Als man darüber gesprochen hat, dass die DDR der Bundesrepublik beitritt, worüber sich viele Stasi-Leute zum Beispiel sehr gefreut haben, paradoxerweise, weil sie dann nämlich plötzlich unter dem Schutz des Grundgesetzes standen und der dort garantierten Freiheitsrechte, hat man vereinbart, dass, und das ist auch nur so in einer Fußnote gewissermaßen zu finden, also ziemlich versteckt in dem Vertrag zu finden, dass Taten in der DDR nur nach dem zur Tatzeit gültigen Recht der DDR bestraft werden darf. Und das bedeutet, dass sie eben einen SED-Funktionär nur dann ins Gefängnis werfen konnten, wenn er sich nach DDR-Recht strafbar gemacht hätte, was er natürlich nicht gemacht hat, sondern nach allgemeinen Menschenrechten und auch nach dem bundesdeutschen Strafrecht, wenn man zum Beispiel an der Grenze jemanden erschießt oder den Befehl dazu gibt, war das dann sehr, sehr schwer, überhaupt daraufhin dann ein Strafverfahren einzuleiten und vor allem eine Verurteilung zu bewirken.
Jetzt leiten Sie ja die Gedenkstätte Hohenschönhausen, dort war mal die zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi. Wie reagieren denn die Menschen heute im Jahr 2014, wenn sie durch ihre Einrichtung geführt werden?
Man stellt vor allem fest, wie viele Menschen keine oder nur noch eine rudimentäre Erinnerung an die DDR haben. Wir haben hier etwa 200.000 Schüler jedes Jahr, die hier hinkommen. Die wissen normalerweise gar nichts mehr. Das wäre so, wie wenn sie sie durch römische Ruinen führen, wobei man da vielleicht eine gewisse Allgemeinbildung hat und weiß, was die Römer waren. Das ist bei der DDR leider oftmals nicht der Fall, sodass man hier wirklich bei Null ansetzen muss. Auch andere Besuchergruppen, für die ist das doch alles ziemlich weit weg. Und dann stellt man aber fest, dass die Besucher das total interessant finden und die Schüler sich manchmal regelrecht beschweren, warum hat uns das eigentlich nie jemand erzählt in der Schule, was hier sich so zugetragen hat, weil das natürlich ganz existenzielle Konflikte sind, die man so im heutigen Leben kaum mehr kennt, dass man plötzlich von der Straße weg verhaftet wird und niemand weiß, wo man abgeblieben ist und dann in so eine Zelle gestoßen wird und dann monatelang verhört wird. Und diese ganze Rechtlosigkeit und überhaupt in einem Land so eingemauert zu sein, wie das in der DDR der Fall war. Manchmal, wenn ich hier durch Berlin gehe, fange ich selbst schon da zu zweifeln, ob das überhaupt stimmen konnte, dass man da eine Mauer mitten durch die Stadt gebaut hat. Aber wir wissen alle, es hat gestimmt, so absurd es heute klingt. Umso wichtiger ist es, hier Aufklärung zu betreiben, vor allem auch deshalb, um Wiederholungsversuche auszuschließen.
Sind denn Gedenkstätten aus Ihrer Sicht da ein gutes Mittel, um gerade auch junge Leute an dieses Thema ranzuführen?
Ich denke im Prinzip ja. Also Orte, wo sich etwas wirklich zugetragen hat, wo man das auch noch spüren und bei uns sogar noch riechen kann. Der alte Geruch der DDR steckt hier noch in den Wänden und Fußböden. Das ist viel interessanter und auch packender als jedes Schulbuch oder jede Schulstunde. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man das macht. Es gibt Gedenkstätten, da hat man den Eindruck, die richten sich eher an Universitätsprofessoren, wo man also sehr viel lesen muss, wo man viele Dokumente gezeigt bekommt. Das ist für Jugendliche natürlich eher langweilig. Deswegen haben wir in Hohenschönhausen ja das Prinzip, dass wir die Schüler ganz überwiegend von früheren Gefangenen durch das Gefängnis führen lassen. Und das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht so schnell.
Jetzt wird ja vielen, die sich mit der Erinnerung an die DDR befassen, auch ein fast schon missionarischer Eifer vorgeworfen, auch gerne mal Ihnen. Muss man bei dem Thema vielleicht nach 25 Jahren auch ein bisschen Abkühlung reinbringen?
Also ich bin sehr dafür, die Dinge gelassen zu sehen, aber man sollte nicht aus den Augen verlieren, dass es hier um menschliche Schicksal ging. Und wenn mir dann Leute hier ins Büro reinschneiden, die mir ihre Geschichte erzählen, dann bin ich doch immer wieder auch schockiert und merke, dass das kaum jemand weiß und dass sich auch niemand richtig kümmert. Und das, was ihnen widerfahren ist, das wird auch eigentlich in der Gesellschaft doch nicht gewürdigt. Also wenn ich dann höre, neulich kam jemand zu mir, der erzählte mir, er wurde verhaftet, weil er Antiquitäten gesammelt hatte und die wollte die DDR in den Westen verkaufen und dann haben sie ihm Steuerhinterziehung vorgeworfen, weil diese Antiquitäten ja so und so viele 100.000 DDR-Mark wert seien und das hätte er nicht versteuert. Also solche, ja, wie soll ich sagen, so eine Willkür, die dazu geführt hat, dass ein ganzes Leben im Grunde zerbrochen worden ist. Der Mann war Handwerker, hatte ein solides Auskommen in der DDR und plötzlich saß er im Knast. Und von diesem Schock hat er sich bis heute nicht erholt. Und das sollte man nicht vergessen, sondern man sollte hier auch, finde ich, deutlich zeigen, auch das Mitgefühl. Und ich sage oft in diesem Zusammenhang, Diktaturen sollte man immer aus der Perspektive der Opfer betrachten und beurteilen, nicht aus der Perspektive der Mitläufer oder gar der Täter, die das Ganze am Laufen gehalten haben.
Sie haben mal gesagt, die Tragik der friedlichen Revolution sei es, dass es nicht gelungen ist, wenigstens im Nachhinein Gerechtigkeit herzustellen. Wie meinen Sie das?
Ja, das bezieht sich vor allem auf die Opfer. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Opfer einer normalen Straftat. Sie werden auf der Straße zusammengeschlagen oder halb totgeschlagen. Was wünschen Sie sich dann? Dass A, der Täter hinter Schloss und Riegel kommt und B, dass Sie wieder gesund werden, geistig und physisch, dass sich jemand also um Ihr Wohlergehen kümmert und dass Sie auch diesen Schmerz, den Sie da erlitten haben, irgendwie entschädigt oder kompensiert bekommen. Und alles drei ist im Fall dieser ja viel, viel größeren Opfergruppe von Menschen, die in der DDR im Gefängnis gelandet sind oder deren Angehörige an der Grenze erschossen worden sind, nicht eingetreten. Die Verantwortlichen sind nicht bestraft worden. Die Gesundheit ist in vielen Fällen nicht wiederhergestellt worden. Es gibt auch viel zu wenig Betreuungseinrichtungen dafür. Und vor allem auch ist es nicht zu einer angemessenen Entschädigung gekommen, sondern viele Opfer stellen heute fest, dass sie schlechter dastehen finanziell, vor allem gilt das für Rentner, als diejenigen, die auf der anderen Seite standen und die sie zum Beispiel im Gefängnis in Bautzen bewacht haben. Da ist es eben so, 10 Jahre als Wärter in Bautzen bringen mehr Punkte in der Rentenkasse als 10 Jahre als Häftling dort. Und das ist eigentlich eine große Ungerechtigkeit, die auch, denke ich, in Zukunft uns noch auf den Schultern lasten wird.
Das sagt Hubertus Knabe, der als Historiker die Gedenkstätte Hohenschönhausen leitet. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ja, gerne.
Mit der DDR und der Bundesrepublik haben sich 1990 zwei Welten vereinigt. Planwirtschaft traf auf soziale Marktwirtschaft, Vollbeschäftigung auf teilweise Arbeitslosigkeit, ein sozialistischer Staat auf einen demokratischen. Vor allem für viele DDR-Bürger ist der Übergang nicht leicht gewesen. Sie hatten ein Leben vor und ein Leben nach der Wende. Brüche im Lebensweg waren im Osten Anfang der 90er nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Warum das nicht einfach ist und es viele noch heute, 25 Jahre später, begleitet, darüber spreche ich mit der Autorin Ines Geipel. Sie wird 1960 in Dresden geboren, ist Leistungssportlerin in der DDR und flieht im Sommer 89 in den Westen. In ihrem Buch Generation Mauer erforscht Ines Geipel aus persönlicher und wissenschaftlicher Sicht, was ihre Generation ausmacht. Ich sage schönen guten Tag, Frau Geipel.
Guten Tag.
Gibt es denn die Generation Mauer?
Gibt es. Das ist ja die Idee des Buches. Und zwar meine ich damit diejenigen, die in den 60er Jahren im Schatten der Mauer groß geworden sind in der DDR. Und Sie haben es ein bisschen schon anklingen lassen, die im Grunde eine vollständige Biografie aus Schule, Ausbildung in der DDR hatten. Und dann mit 89 kommt die Welt dazu und im Grunde ein zweites neues Leben.
Und das war schwierig.
Das war schwierig und beglückend. Das ist ein bisschen die Idee des Buches. Solche Generationsbücher, die arbeiten ja schon auch gern mit dem Klischee Generation Golf zum Beispiel. Und meine Idee war, dass ich wirklich konkret nochmal in die Leben anderer, ich habe sehr viele Interviews gemacht, eingestiegen bin. Ich versucht habe, mich ihnen zu nähern. Und da kommen natürlich die inneren Zeichnungen, die Brüche zur Sprache. Und ich glaube, das ist schon nochmal auch ein Stück Realität DDR in diesem Buch hineingeschrieben wurde durch diese konkreten Leben.
Mich persönlich interessiert an dem Buch auch tatsächlich die Frage, was aus diesen Menschen geworden ist. Sie haben es schon angesprochen, Generation Mauer. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, und das liest man auch in vielen anderen Studien, dass so die Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, dort zur Schule gegangen sind und dann kam die Wende, dass die eigentlich sehr davon profitiert haben. Also ich sag mal so die heute 40-Jährigen so ungefähr. Reden Sie eher von der Generation davor noch?
Ja, im Grunde ist es genau eine Generation später. Ja, also die heute 40-Jährigen, also es überlappt sich ein bisschen. Also im Grunde ist diese Generationszeichnung bis 72er Jahrgang. Ja, und würde das aber für diese Generation, sie heißt nicht umsonst bei den Soziologen die Generation Glück, also Glück im Sinne der Disposition, der Erfahrung, der Geschichte. Es ist ja eine Generation, die wirklich in dem Moment, wo sie erwachsen wird, auch Geschichte ist. Also beziehungsweise an den Fingerspitzen die Geschichte zu spüren bekommt. Und ja, also dieses Synchrone zwischen Biografie und dem glücklichsten Fall von Geschichte, nämlich dem Mauerfall, auch global gesehen, wenn man nach außen schaut, die ganze Welt klopft uns auf die Schulter. Wir sind ja eher in der Selbstwahrnehmung immer noch ein bisschen beschaulich dahingehend. Wie auch immer, ich glaube, diese Doppelung, die da sichtbar wird, das macht die Generation sehr aus. Und ich habe mir Mühe gegeben, auch die wirklichen Prägungen. Also es ist die Generation, ich sage es, des inneren Krieges, also die sehr viel von den Eltern, Großeltern an Schweigen, an Tabus, an biografischen Familienlöchern auch mitbekommen hat und das ein Stück weit auch austrägt. Also es ist nicht alles nur heile Welt.
In Ihrem Buch schreiben Sie, es gibt für dieses Land keine Übersetzung, kein Schleusensystem, das hilft, die Geschichten rüber zu hieven, damit sie in der neuen Welt weitererzählt werden können. Fühlen auch Sie sich vielleicht manchmal unverstanden oder übergangen?
Nö, eigentlich nicht. Ich habe ja viel Bücher mit Blick nochmal auf die DDR in den letzten Jahren geschrieben und es gibt da eine ganz intensive, reiche Diskussion, Ost wie West. Also ich habe keinen Mangel sagen zu müssen, übergangen. Aber ich möchte natürlich die Erfahrung einer Generation auch dahingehend ernst nehmen, dass sie sagen, wo spiegelt sich denn dieser Erfahrungshorizont öffentlich ab? Also wo, wenn man die Talkshows anschaut, wenn man in die Feuilletons schaut, wie viel Ost ist da wirklich da, wenn es nicht gerade um 25 Jahre Mauerfall geht, sondern als Kontinuität auch von Erfahrung? das ist mir viel erzählt worden und das habe ich natürlich dann immer in diese Biografien mit hineingeschrieben, dahingehend, dass einzelne Protagonisten sagen, da ist immer noch sehr viel Rest und dieser Rest braucht eine Sprache, braucht eine ganz eigene Sprache. Und das wird uns, ich finde das ja im Sinne eines inneren Reichtums, die DDR sozusagen als ein breiter Lebensstrang und dann kommt sehr viel dazu. Das finde ich eher fantastisch.
Das sagt Ines Geipel. Sie hat das Buch geschrieben, Generation Mauer, ist hier bei Detektor FM im Gespräch. Gleich sprechen wir noch darüber, wie sie die Ereignisse im Herbst 89 persönlich beurteilt. Wir sprechen immer noch mit Ines Geipel. Sie hat das Buch Generation Mauer geschrieben. Und sie schreiben, Frau Geipel, in dem Buch, die Mauer habe sich wie eine Betondecke quer über das ganze Land gelegt. Man habe im permanenten Abschied gelebt. Ist das so eindeutig gewesen?
Naja, es ist doch für diese Generation, wo ja dann Freunde, Verwandte mit ihren Ausreiseanträgen, die ihre Zeit verwartet haben. Also ich schildere die DDR in den 80er Jahren als einen großen Bahnhof, wo viel Abschied genommen wurde. Und das ist ja auch immer verbunden gewesen mit sehr viel Schmerz. Doch, das ist eine sehr zentrale Erfahrung und das spiegelt sich auch. Also Hauke Hückstedt, heute Literaturhausleiter in Frankfurt am Main, viele andere Schilderer in dem Buch, die sind eben gegangen. Manche als Kinder, manche später. Ich bin im Sommer 89 weg und das ist ja auch die Generation. Die Generation Mauer ist eben die, die nicht mehr reformieren wollte, die nicht mehr reden wollte, was ist jetzt anders mit der DDR, sondern die gesagt hat, Schluss, aus, Ende. Und im Sommer, wenn Sie sich die Fotos nochmal anschauen, Ungarn, Tschechien, im Sommer 89, das waren die 20, 25-Jährigen mehrheitlich, die losgegangen sind und qua ihrer Physis diesen Sommer auch ein Stück Drive gegeben haben.
In diesen Tagen wird ja auch viel über den Herbst 89 gesprochen. Sie haben es schon angesprochen, nicht nur, weil jetzt gerade der Tag der Deutschen Einheit war. Wie bewerten Sie denn die Ereignisse heute im Jahr 2014?
Ja, also man muss ja ein bisschen schauen, dass wir, es ist ja immer ein bisschen Pathos auf diesem Herbst, ja, und trotzdem ist das schon richtig, von Freiheit und von Glück zu sprechen.
Stört Sie der Pathos?
Mich stört Pathos immer dann, wenn es so eine Schieflage gibt zwischen, zum Beispiel fehlen mir immer noch sehr in dieser ganzen Debatte die Opfergeschichten. Dann hören wir die Staatstragenden reden, aber eigentlich müssten doch in der ersten Reihe die sitzen, die in dieser Diktatur malträtiert wurden. Und das scheint mir, da sind wir immer noch ein ganzes Stück weit weg. Da hätten wir in den 25 Jahren auch sehr viel mehr als Gesellschaft zustande bringen können. Und diese seltsame Scheindebatte, die ja wirklich obskure Züge angenommen hat und immer mehr annimmt, ob nun Unrechtsstaat oder nicht die DDR war, also das hält ja alles nur noch auf. Ja. Und ich finde schon, dass wir in einer sehr restaurativen Zeit leben. Und diese Idee, was könnte denn Einheit in Deutschland wirklich im Sinne von frisch, lebendig, kraftvoll heißen. Also da ist schon auch immer noch sehr viel alter Kitt. Ich finde, wir könnten noch ein paar Schritte gehen. Ja.
Jetzt haben Sie ja auch mit vielen Mauerkindern gesprochen. Haben Sie wirklich das Gefühl, da steckt noch viel Ost-West-Denken in den Köpfen?
Ich bin jetzt gerade sehr viel unterwegs mit Veranstaltungen und diesem Buch und ich muss sagen, dass ich ziemlich ernüchtert bin. Also dass die Sache mit der Mauer hat kein Ende.
Das sagt Ines Geipel. Sie hat das Buch geschrieben, Generation Mauer. Mit der DDR und der Bundesrepublik haben sich 1990 zwei Welten vereinigt. Für viele DDR-Bürger ist der Übergang nicht leicht gewesen. Viele haben ein Leben vor und eben ein Leben nach der Wende. Warum das bis heute eine Rolle spielt und warum das auch immer noch problematisch ist, das hat gerade Ines Geipel erklärt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Frau Geipel.
Ich bedanke mich auch sehr.
Die Hoffnung, dass sich die ostdeutsche Wirtschaft nach 40 Jahren Planwirtschaft schnell an den westdeutschen Standard angleichen würde, die hat sich nicht erfüllt. Seit Ende der 90er Jahre hat sich der Abstand zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Westdeutschlands offenbar nicht wesentlich verändert. So liegt das ostdeutsche Bruttoinlandsprodukt bei 71% des Bruttoinlandsprodukts der Westdeutschen. Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, der hat gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern herausgefunden, dass eine völlige Angleichung zwischen Ost und West unrealistisch ist. Und über die Ergebnisse seiner Studie wollen wir mit ihm sprechen. Ich sage schönen guten Tag, Herr Brenke.
Guten Tag.
Hat uns Helmut Kohl mit seinen Versprechen von den blühenden Landschaften angelogen oder hat er es einfach nicht besser gewusst?
Ich glaube, er hat es nicht besser gewusst. Man hatte erwartet, dass die neuen Bundesländer ganz rasch zum Westen aufholen könnten. Man hat darauf gesetzt, dass viele kleine Betriebe entstehen würden. Das war auch der Fall. Man hat gehofft, dass die gute Ausbildung der Ostdeutschen auch zum Tragen kommt. Das war auch der Fall, bloß es hat ihm nicht gereicht. Wir stellen jetzt fest, wir haben in Ostdeutschland zwar gerade in den 90er Jahren kräftiges Wirtschaftswachstum gehabt, es ist sehr vieles Neues entstanden. Man hat die Infrastruktur auf einen modernen Stand gebracht, aber es hat sich eben erwiesen, dass die ostdeutsche Wirtschaft in starkem Maße eine nachgeordnete Funktion ausübt. Das heißt, die großen Konzernzentralen sind im Westen. In Ostdeutschland findet man viele kleine Betriebe, viele Betriebe auch im Bereich von Dienstleistungen. Aber eben sind die internationalen Wettbewerber kaum vertreten, die sogenannten Global Player. Und wenn, dann eben die nachgeordneten Funktionen, die Headquarters, also die großen Unternehmenszentralen, sind im Westen.
Ihr Institut geht trotzdem davon aus, dass die Wiedervereinigung ein wirtschaftlicher Erfolg sei. Warum denn das in Anbetracht dieser Ergebnisse?
Naja, man muss sehen, von wo wir gestartet sind. Wir hatten ja Anfang der 90er Jahre die große Befürchtung, dass es in Ostdeutschland noch sehr viel schlimmer kommen könnte. Man hatte die Befürchtung, dass es zu einer massiven Deindustrialisierung kommen würde. Das hat es Anfang der 90er Jahre in der Tat ja auch gegeben. Aber danach hat man ein Kräftchen auch schon gerade bei der Industrie erlebt. Mittlerweile ist Ostdeutschland, was den Industriebesatz anbelangt, also die Wirtschaftsleistung, hier Einwohner gerechnet der Industrie im europäischen Mittelfeld und hat traditionelle Länder wie Frankreich, Großbritannien, aber auch Spanien weit abgehängt. Also von daher muss man sagen, man hat die Flasche zwar nicht vollgefüllt, wie das 1990 erwartet worden, aber zu drei Vierteln.
Dann ist ja im Osten auch immer die Rede von den Leuchtturmstädten Leipzig, Dresden, auch Chemnitz, Erfurt, Jena. Sind das die einzigen Regionen, die noch wirtschaftlich mithalten können mit Westdeutschland?
Naja, man hat in den neuen Bundesländern schon auch eine regionale Differenzierung, aber erstaunlicherweise die regionale Differenzierung ist nicht so stark ausgeprägt wie in den alten Bundesländern. Man findet Regionen in der Tat, die haben Teile der alten Bundesländer hinter sich gelassen. Das sind aber nicht sehr viele. Das sind insbesondere übrigens nicht unbedingt Leipzig oder Dresden. Das sind eher die Regionen im Berliner Umland, Potsdam und angrenzende Gebiete. Und man sieht eben besondere Schwäche natürlich in den traditionell dünn besiedelten Räumen, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in allen anderen Bundesländern gibt es schwierige Gebiete. In Sachsen ist es Erzgebirge oder der Osten. In Thüringen ist es der Norden, in Sachsen-Anhalt ist es auch der Norden und Mecklenburg-Vorpommern waren eben die dünn besiedelten Gebiete. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das regional mal auf einer Tabelle sich ansehen würde, dann würde man sagen, die neuen Bundesländer spielen in regionaler Hinsicht allenfalls in der dritten Bundesliga.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder Diskussionen darüber, das Lohnniveau und auch das Rentenniveau im Osten an den Westen anzugleichen. Ist das vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse überhaupt realistisch?
Ja, der Punkt ist, in den neuen Bundesländern wird man angesichts der demografischen Entwicklung von der Vorstellung Abschied nehmen müssen, dass sie lange Zeit ein Niedriglohngebiet sein können, sondern man wird versuchen müssen, über höhere Löhne Arbeitskräfte zu halten, beziehungsweise zusätzliche Arbeitskräfte anzuziehen, weil eben sich mehr und mehr bemerkbar macht, dass es Anfang der 90er Jahre und in den nachfolgenden Jahren auch noch viel zu wenige Geburten gab. Das schlägt sich jetzt auf dem Arbeitsmarkt nieder und man wird eben höhere Löhne zahlen müssen, um die Leute zu halten bzw. andere anzuziehen. Und das bedeutet, dass die ostdeutschen Unternehmen verstärkt auf Innovation setzen müssen, damit sie überhaupt die höheren Löhne zahlen können.
Über die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands im Jahr 25 nach der Wiedervereinigung haben wir mit Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Brenke.
Ja, bitte. Tschüss.
Friedliche Revolution. Der Thementag bei Detektor FM.